Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich freue mich, dass Sie an unserer Entdeckungsreise durch die Bibel teilnehmen. Herzlich willkommen zur nächsten Etappe. Doch die beginnt, wie sonst auch, mit einem kurzen Blick zurück auf das bisher Erlebte. Sie erinnern sich, die Israeliten haben sich aus Ägypten, dem Land ihrer Knechtschaft, davongemacht und wollen zurück in das verheißene Land Kanaan. Unterwegs am Berg Sinai legen sie einen längeren Aufenthalt ein. Hier schließt Gott einen Bund mit ihnen. Oben auf dem Berg bekommt ihr Anführer Mose von Gott die 10 Gebote ausgehändigt und jede Menge Rechtsordnungen, die das tägliche Miteinander regeln sollen. Außerdem wünscht Gott, dass die Israeliten gewissermaßen einen Tempel zum Mitnehmen bauen sollen, die Stiftshütte, ein tragbares Zeltheiligtum. Doch als Mose vom Berg Sinai zu den Israeliten zurückkommt, um ihnen davon zu erzählen, trifft ihn fast der Schlag. Ausgerechnet sein Bruder Aaron, der künftig als hoher Priester an der Stiftshütte dienen soll, hat den Israeliten auf ihren Wunsch hin ein Götzenbild angefertigt, das berühmte goldene Kalb. Darüber ist Gott so zornig, dass er das Volk Israel vernichten will. Nur mit Mühe und Not gelingt es Mose, ihn davon abzuhalten. Die Israeliten bereuen ihre Tat, doch Gott hält sie erst einmal auf Distanz. Im 2. Buch Mose, Kapitel 33, gibt es dann Hinweise darauf, dass mit dem Bau der Stiftshütte tatsächlich begonnen wird. Dieses Zelt, mehr ist es am Anfang wohl noch nicht, steht außerhalb des Lagers der Israeliten, und Gott trifft dort in Gestalt einer Wolkensäule mit Mose zusammen. Und zwar nicht in dem Zelt, sondern, wie es die Lutherbibel ausdrückt, in der Tür der Stiftshütte. Für mich deutet das auf ein Provisorium hin, darauf, dass die Stiftshütte noch nicht fertig ist. Auch der tägliche Dienst der Priester wird an dieser Stelle noch nicht erwähnt. Wie sich das gestörte Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Israeliten weiterentwickelt, ob er ihnen die Sache mit dem goldenen Kalb vergibt, dazu gleich mehr aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34 und 35. Das muss man sich einmal vorstellen. Während Gott oben auf dem Berg Sinai mit Mose darüber spricht, wie die Stiftshütte zum zentralen Ort der Verehrung Gottes und der Begegnung mit seinem Volk werden soll, hat dieses Volk einen selbstgemachten Götzen verehrt, das goldene Kalb. Dieser Vorfall trübt das Verhältnis zwischen Gott und den Israeliten nachhaltig. Im Gegensatz dazu ist Gottes Verhältnis zu Mose von großem Vertrauen geprägt. Der Herr redete mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freunde redet, so ist im 2. Buch Mose, Kapitel 33 zu lesen. Vielleicht haben die Israeliten es diesem freundschaftlichen Verhältnis zu verdanken, dass Gott sich bereit findet, zusammen mit Mose eine 2. Auflage der steinernen Gesetzestafeln anzufertigen, die er für die Israeliten bestimmt hatte. Sie erinnern sich, Mose war mit solchen Steintafeln vom Berg Sinai heruntergekommen. Doch dann hat er sie aus Wut und Verzweiflung zertrümmert, als er sehen musste, wie die Israeliten das goldene Kalb verehrten. Nun wird am Anfang von Kapitel 34 berichtet: Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den 1. Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir trittst auf dem Gipfel des Berges. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berge. Auch kein Schaf und Rind lass weiden gegen diesen Berg hin. Und Mose hieb 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinernen Tafeln in seine Hand. Soweit die Verse 1 bis 4. Was genau auf den beiden ersten Steinplatten zu lesen war, ist nicht bekannt. In Kapitel 32 wurden sie lediglich als Tafeln des Gesetzes bezeichnet, die von beiden Seiten von Gott persönlich beschrieben wurden. Andere Bibelstellen legen den Schluss nahe, dass außer den 10 Geboten noch weitere wichtige Texte darauf zu finden waren. Manche Abbildungen und Gemälde, die Mose mit 2 Steintafeln in Grabsteingröße zeigen, sind auf jeden Fall unrealistisch. Denn wie hätte er sie vom Berg Sinai herunterschleppen und die 2. noch unbeschriebenen Tafeln auf den Berg hinaufschleppen sollen? Möglicherweise wurden die Steintafeln von Gott auch deshalb von beiden Seiten beschriftet, weil es sich um recht kleine Tafeln handelte. Wie es auch sei, dass Gott sich bereit erklärt, die 1. von Mose zerstörten Gesetzestafeln durch neue zu ersetzen, ist ein Zeichen dafür, dass er den Israeliten offenbar die Möglichkeit zu einem Neubeginn geben möchte. Weiter ab Vers 5. Mose hat also 2 neue Steintafeln aus dem Fels herausgeschlagen und steigt damit auf den Berg Sinai. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Was hier berichtet wird, mutet ein wenig seltsam an. Gott geht an Mose vorüber und ruft aus: Herr, Herr. Im Hebräischen steht hier der Eigenname Jahwe, so dass man den ganzen Satz auch übersetzen könnte: Ich bin Jahwe, Jahwe euer Gott. Ich bin barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Mit dieser Aussage knüpft Gott an die Zeit an, bevor sich die Israeliten durch die Anfertigung des goldenen Kalbes von ihm abgewendet hatten. Es ist wohl als Signal zu verstehen, dass Gott seine Geschichte mit dem Volk Israel fortsetzen möchte. Allerdings sagt Gott auch über sich selbst, und dazu lese ich die 2. Hälfte von Vers 7, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Das heißt, Gott gewährt keine Gnade, indem er seine Augen vor der Schuld verschließt und 5 gerade sein lässt, sondern Sünde muss bestraft und die Strafe muss bezahlt werden. Doch wie lassen sich die beiden so gegensätzlichen Aussagen von Vers 7 miteinander in Einklang bringen? Einerseits Missetat, Übertretung und Sünde vergeben und andererseits niemanden ungestraft lassen. Nun, zum einen kommt es darauf an, dass Menschen Buße tun und zu Gott umkehren. Sie sollen sich ihre Schuld eingestehen und Gott um Vergebung bitten. Zur Zeit des Alten Testaments wurde das oft in Verbindung mit dem Darbringen eines Opfers getan. Christen dagegen berufen sich auf Jesus Christus, der sich selbst geopfert hat, indem er am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Des Weiteren kann Gott Sünden vergeben, ohne den betreffenden Menschen jedoch die Folgen ihrer Sünde zu ersparen. Angenommen, ich verspekuliere mich an der Börse und verliere dabei so viel Geld, dass der nächste Familienurlaub und die längst fällige Anschaffung neuer Wohnzimmermöbel verschoben werden muss. Dann ist es sicher richtig, Gott um Vergebung dafür zu bitten, dass ich mit dem Einkommen, das meiner Familie zugute kommen sollte, so leichtfertig umgegangen bin. Wenn ich es ehrlich meine, wird Gott mir diese Sünde vergeben. Aber höchstwahrscheinlich wird der gemeinsame Urlaub in diesem Jahr ausfallen und auch die neuen Wohnzimmermöbel werden noch längere Zeit auf sich warten lassen. Das heißt, die Folgen meiner Sünde und damit auch die enttäuschten Gesichter der übrigen Familienmitglieder werde ich wohl aushalten müssen. Gott straft niemals einen Unschuldigen. Das gilt auch für den Fall, der in Vers 7 mit den Worten beschrieben wird: Gott sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Meines Erachtens geschieht das dann, wenn Menschen über Generationen hinweg an einer Sünde bzw. an einer sündhaften Grundeinstellung festhalten. Was die Israeliten zum Beispiel getan haben, als sie das goldene Kalb verehrten, beruhte ja auf ihrer Wankelmütigkeit. Sie nahmen den Glauben an den einen und waren Gott nicht ernst. Eine solche sündhafte Grundeinstellung wird nur allzu leicht von den nachfolgenden Generationen übernommen. Diese sind dem nicht machtlos ausgeliefert, sondern können sich bewusst von der Wankelmütigkeit ihrer Eltern und Großeltern abwenden. Aber es wird auch deutlich, dass die Elterngeneration eine schwere Hypothek an ihre Kinder weitergibt. Das alles zeigt, die Sünde ist ein Problem, das niemand unterschätzen sollte. Zurück zu unserem Bibeltext. Gott zog also an Mose vorüber, nannte seinen eigenen Namen, nämlich Jahwe, und bezeichnete sich als Gott, der einerseits Sünde vergibt, der aber andererseits, wenn Sünde geschieht, nicht einfach die Augen davor verschließt. Weiter ab Vers 8. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk, und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Diesmal ist es Mose, der die Israeliten als halsstarriges Volk bezeichnet. Damit gibt er Gott recht, der schon vorher dreimal diesen Ausdruck verwendet hat. Damit wird deutlich, dass Gott die Israeliten zu seinem Volk gemacht hat, hat nichts damit zu tun, dass sie anderen Völkern überlegen oder besonders gläubig wären. Nichts von dem ist der Fall. Ganz im Gegenteil. Sie sind ein halsstarriges, man könnte auch sagen ein rebellisches Volk, das sich nur allzu gern gegen Gott auflehnt. Dennoch will Gott an seinem Bund mit Israel festhalten. Deshalb verbindet er mit der Übergabe der zweiten Gesetzestafeln eine feierliche Erklärung, die den ursprünglichen Bundesschluss bekräftigt. Ja, mehr noch. Gott verspricht den Israeliten auf wunderbare Weise, also wirklich durch Wunder dafür zu sorgen, dass sie unbeschadet das Land Kanaan erreichen und besiedeln können. Ich lese weiter ab Vers 10. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Gott sorgt sich im wahrsten Sinne des Wortes um das Seelenheil der Israeliten. Er fürchtet, dass sie den Götzenglauben anderer Völker übernehmen könnten, falls sie sich auf irgendwelche Bündnisse einlassen sollten. Weiter ab Vers 13. Sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. Eifersüchtig zu sein gilt heute meistens als negative Eigenschaft. Das ist sie auch, wenn jemand grundlos oder in einem übertriebenen Maße eifersüchtig ist. Wenn ich zum Beispiel jedem Mann in meiner Gemeinde, der meine Frau freundlich grüßt, gewisse Absichten unterstelle. Oder wenn ich womöglich sogar meine Frau verdächtige, sich mit diesem Mann heimlich zu treffen. Diese Form von Eifersucht kann eine Beziehung wirklich zerstören. Doch Eifersucht im ursprünglichen Sinn bedeutet, dass man einen Schmerz empfindet, wenn eine geliebte Person einer anderen Person mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt als mir selbst. Wenn Gott in diesem Sinne nicht eifersüchtig wäre, wäre es ihm also egal, wenn sich das Volk Israel von ihm abwendet und anderen Göttern nachfolgt. Weiter ab Vers 15. Gott spricht: Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer isst, und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst, und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Du sollst dir keine gegossenen Götterbilder machen. Das Land Kanaan ist voller Götzendienst, so wie manche Hunde voller Flöhe sind. Doch nicht nur in religiöser Hinsicht liegt vieles im Argen. Viele Menschen zu jener Zeit fragen nicht danach, was gut und was böse ist, und treiben moralisch fragwürdige Dinge. Manche Wissenschaftler halten es deshalb für möglich, dass es unter den Kanaanitern auch sexuell übertragbare Krankheiten gegeben haben könnte, vor denen Gott sein Volk schützen wollte. Das könnte ein Grund dafür sein, warum sich manche Warnungen im Alten Testament, die den Kontakt mit anderen Völkern betreffen, mitunter sehr radikal anhören. Beweise für diese Vermutung gibt es jedoch nicht. Ab Vers 18 werden noch einmal die verschiedenen Jahresfeste aufgeführt, die von den Israeliten beachtet werden sollen. Damit wird wohl zum Ausdruck gebracht, dass diese Feste weiterhin Bestandteil des Bundes sein sollen, den Gott gerade noch einmal bestätigt hat. In Vers 18 heißt es: Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten gezogen. Dieses Fest ist von großer Bedeutung, denn es soll die Israeliten daran erinnern, dass Gott sie aus ihrer Knechtschaft in Ägypten befreit hat. Gerade wenn sich die Israeliten irgendwann im Land Kanaan niedergelassen haben werden, ist es wichtig, solche Feste zu feiern, die auf ihre enge Verbindung mit Gott hinweisen. Auf die Verse 19 bis 26 möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Sie enthalten weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Jahresfesten. Danach endet der Bericht über das, was Mose von Gott gesagt bekommt, nachdem er sich mit den 2 unbeschriebenen Steintafeln erneut auf den Berg Sinai begeben hat. Ich lese nun weiter ab Vers 27. Und der Herr sprach zu Mose: Schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er, gemeint ist Gott, wie man aus Vers 1 entnehmen kann, er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte, also die 10 Gebote. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Soweit die Verse 27 bis 35. Warum sich der Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Moses widerspiegelte, das bleibt wohl Gottes Geheimnis. Anzumerken bleibt, dass Mose in keiner Form irgendwie besonders stolz darauf ist. Erst durch die erstaunte Reaktion der anderen Israeliten wird er überhaupt darauf aufmerksam. Und er will mit der Nähe Gottes, die er in besonderer Weise erfahren hat, auch nicht angeben. Deshalb verhüllt er sein Angesicht bei alltäglichen Dingen, die zu tun sind, mit einem Tuch, beziehungsweise mit einer Decke, wie die Lutherbibel es ausdrückt. Und damit erreichen wir Kapitel 35. Während vorhin schon einmal die Bedeutung verschiedener Jahresfeste hervorgehoben wurde, geht es jetzt noch einmal, und zwar zum 3. Mal, um den Sabbat. Die Verse 1 bis 3. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Israeliten und sprach zu ihnen: Dies ist's, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Sechs Tage sollt ihr arbeiten, den siebten Tag aber sollt ihr heilig halten, als einen Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Wer an diesem Tag arbeitet, soll sterben. Ihr sollt kein Feuer anzünden am Sabbattag in allen euren Wohnungen. Bereits im Zusammenhang mit Kapitel 31, als es dort um den Sabbat ging, habe ich darauf hingewiesen, dass es mit Blick auf die Sabbatruhe verschiedene Aspekte zu berücksichtigen gilt. Den siebentägigen Wochenrhythmus gibt es meiner Vermutung nach schon seit Erschaffung der Welt. Denn in sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde erschaffen und ruhte am siebten Tage. Ich denke, dass die Menschen diesen Sieben-Tages-Rhythmus für ihr persönliches Leben von Anfang an übernommen haben. Doch erst seit Gott dem Volk Israel sein Gesetz gegeben hat, bekam dieser Ruhetag seine ganz besondere Bedeutung und wurde zu einem heiligen Feiertag. Christen dagegen müssen den Sabbat nicht eins zu eins in ihr Leben übernehmen. Die meisten tun es ohnehin nicht, denn sie begehen nicht den Sabbat, also den Samstag als Ruhetag, sondern den Sonntag und besuchen zumeist auch sonntags einen Gottesdienst. Ich bin der Meinung, dass wir das mit ruhigem Gewissen so handhaben dürfen, denn eine andere Regelung, die in dem gerade vorgelesenen Textabschnitt vorgekommen ist, übernehmen wir ja auch nicht als verbindliche Vorschrift. In Vers 3 heißt es nämlich, ihr sollt kein Feuer anzünden am Sabbattag in allen euren Wohnungen. Dieser Vers macht deutlich, was hier zum Sabbat gesagt wurde, bezog sich wirklich nur auf das Volk Israel zur Zeit des Mose. Je nach Jahreszeit oder auch je nach der Region, in der wir leben, würde es nämlich bitterkalt werden, wenn wir an einem Tag in der Woche nicht heizen dürften. Gottes Gesetze wurden ganz offensichtlich auf das Land zugeschnitten, in dem die Israeliten damals lebten. Ab Vers 4 wird nun berichtet, dass unter den Israeliten, wie von Gott gewünscht, Gaben zum Bau der Stiftshütte und für ihre Ausstattung gesammelt werden. Das bestätigt mich in meiner Annahme, dass die Stiftshütte, die in Kapitel 33 erwähnt wurde, bis zu diesem Zeitpunkt kaum mehr war als eine Baustelle. Denn in den Versen 4 bis 9 wird nun berichtet, »Und Mose sprach zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, dies ist's, was der Herr geboten hat. Erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe für den Herrn, so dass jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe. Gold, Silber, Kupfer, blauen und roten Purpur, Scharlach, feine Leinwand und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Dachsfelle und Akazienholz, Öl für die Lampen und Spezerei zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zum Brustschild. Interessant finde ich, dass den Israeliten keine Zwangsabgabe aufgedrückt wird, sondern jeder gibt, so viel er kann und möchte. Geld wurde nicht gesammelt, weil es damals noch keine gesetzlichen Zahlungsmittel gab. Normalerweise bestand der Handel darin, dass man Güter des alltäglichen Gebrauchs tauschte. Darüber hinaus besaßen manche Leute natürlich auch Silber und Gold oder Edelsteine, die sich ebenfalls als Geldersatz eigneten. Bitte glauben Sie nicht, dass diese Möglichkeit, Sachen statt Geld zu spenden, in der heutigen Zeit nicht mehr gefragt wäre. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ein Mann vor vielen Jahren dazu beigetragen hat, dass wir die Sendereihe durch die Bibel in weiteren Fremdsprachen aufzeichnen konnten. Er hat uns keinen Scheck ausgestellt, sondern hat zwei Tonbandgeräte beschafft, die uns wirklich gute Dienste geleistet haben. Gerade in einer christlichen Gemeinde gibt es ja viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, auch wenn man kein Geld zu verschenken hat. Manchmal kann man Dinge an andere Menschen verschenken, die man selbst nicht mehr braucht, die aber für einen anderen noch nützlich sind. Oder man kann zum Beispiel auch ehrenamtlich eine Arbeit übernehmen, für die man sonst üblicherweise Geld bekommen würde. Falls Sie sich fragen, warum die Israeliten so viel Wertvolles besaßen, obwohl sie und ihre Vorfahren doch in Ägypten nur Sklaven waren, dann erinnere ich Sie an eine Bibelstelle aus Kapitel 12. Dort wurde berichtet, Der Herr hatte dem Volk Israel Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Damals bekamen die Israeliten unter anderem viel Schmuck von den Ägyptern, und zwar als Ausgleich für den Lohn, der ihnen die ganzen Jahre über zumindest teilweise vorenthalten wurde. In den Versen 10 bis 29 wird ausführlich berichtet, was die Israeliten alles zusammentragen, um den Bau der Stiftshütte und der Innenausstattung zu ermöglichen. Ab Vers 30 geht es dann um die Beauftragung der Kunsthandwerker. Alles soll genau so ablaufen, wie Gott es Mose auf dem Berg Sinai mitgeteilt hat. Wenn Sie sich erinnern, in Kapitel 31 war davon die Rede. Hier in Kapitel 35 geht es nun endlich zur Sache. Die Stiftshütte soll ein wirklich schönes Zelt werden. Ein Zelt der Begegnung, in dem Gott den Israeliten begegnen möchte. Ein Tempel zum Mitnehmen für eine Zeit, in der der Bau eines festen Tempels unsinnig gewesen wäre, weil sich die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung befinden. Vor einigen Jahren haben sich ein paar interessierte Leute mal die Mühe gemacht, auszurechnen, was das ganze Gold und die übrigen Materialien, die zum Bau der Stiftshütte verwendet wurden, heute wert wären. Es müssten wohl ein paar Millionen Euro sein. Aber darauf kommt es letztlich nicht an, denn die Stiftshütte soll, wie gesagt, ein Ort werden, an dem Gott den Menschen begegnet und an dem Menschen ihren Gott anbeten. Großes Aufatmen beim Volk Israel. Abermals zeigt sich Gott gnädig. Obwohl sich die Israeliten durch die Verehrung des goldenen Kalbes von Gott abgewendet hatten, umgibt er sie mit seiner Liebe und Fürsorglichkeit. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch die nächste Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel wieder einzuschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.